von Simson, einem Richter Israels, also einem, der Israel geleitet hat, einem Leiter, gehen wir jetzt einmal einige tausend Jahre lang später zu einer ganz anderen Art und Kategorie von Leitern, von denen das Neue Testament spricht. Nun keine Angst, ich werde heute nicht nur über Leitung sprechen. Ich werde auch über euch sprechen. Und hoffentlich auch zu euch, nicht nur über euch. Wir gehen mit starken Schritten auf Weihnachten zu. Und was ist das Wichtigste an Weihnachten? Jesu Geburt. Das war die richtige Antwort. Und was ist den meisten von uns hier, ich rede nicht von der Welt, von den Ungläubigen, nein, die nicht Jesu Geburt feiern, sondern von uns Christen, die wir Jesu Geburt feiern. Was ist uns das, wahrscheinlich den meisten von uns das Wichtigste an Weihnachten? Worauf würden sie am allerwenigsten verzichten? Ich glaube nicht, dass ich lüge, wenn ich sage, es sind die Geschenke. Wenn auf Weihnachten kein Gottesdienst ist, weil der ausfällt, dann würde uns etwas fehlen. Aber wenn es auf Weihnachten keine Geschenke gäbe, dann wäre Weihnachten völlig ins Wasser gefallen. Ich glaube, dass für gläubige, bekennende Christen die Geschenke das Wichtigste auf Weihnachten sind. Und ich bin dankbar für jede Ausnahme, die sagt, lieber verzichte ich auf die Geschenke, als dass ich auf diese Feierlichkeiten und dieses wirklich daran denken, dass Jesus gekommen ist, verzichte. Ich bin wirklich dankbar für jeden. Und ich wünschte, wir hätten einige von dieser Kategorie in unserer Mitte. Und am besten nicht einige, sondern viele. Aber ihr könnt euch mal wirklich ehrlich prüfen, ob euch ein Weihnachten ohne Gottesdienste stärker befremden würde als ein Weihnachten ohne Geschenke. Nun, also, Geschenke sind das Wichtigste auf Weihnachten. Stimmt's? Nein und ja. Aber sie sind wichtig, selbst für diejenigen, für die es nicht das Wichtigste ist, sind Geschenke doch irgendwo wichtig. Geschenke sind aber vor allem deswegen so beliebt und vor allem auch nur dann beliebt, weil sie so etwas Gutes für uns geben. Stimmt's? Niemand würde sich über Geschenke freuen, die verletzen oder die Arbeit bedeuten. Stell dir vor, du bekämst ein Buch von mir mit dem Titel Ordne dein Leben. Ich habe übrigens ein solches Geburtstagsgeschenk mal bekommen. Ich habe es bis heute noch nicht ganz durchgelesen. Deswegen ist mein Leben vielleicht so ungeordnet. Oder ihr würdet ein Buch bekommen mit dem Titel Wie dein Smartphone dich verändert. Ich könnte mir vorstellen, dass es einigen ein bisschen sauer aufstoßen würde. Oder stellt euch vor, ihr bekommt eine Bedienungsanleitung für besseres Verhalten. Wenn ihr solche Art von Geschenken bekämet, würdet ihr wahrscheinlich auf die Geschenke verzichten können. Also wir wollen Geschenke, die uns wohltun. Ja? Die uns wohltun. Diese Geschenke wollen wir. Und nun möchte ich heute über etwas reden, über Geschenke, und zwar über Geschenke, die Gott der Gemeinde gegeben hat. Könnt ihr euch vorstellen, was das ist? Bitte? Jesus? Und was sagtest du? Gaben. Gaben. Wisst ihr, was Gaben sind? Gaben sind Geschenke. Etwas, was dir gegeben wird, ein Geschenk. Und genau darüber will ich heute reden. Es geht um Gaben, es geht um Begabungen, es geht um etwas, was Gott geschenkt hat. Und unser Bibeltext sagt heute tatsächlich, Gott gab der Gemeinde. Er schenkte der Gemeinde etwas. Ihr wisst, Epheserbrief ist ein Brief, wo es um die Segnungen Gottes für die Gemeinde geht. Und Paulus schreibt über viele Segnungen. Unter anderem eben auch über die Gaben. Erinnert ihr euch noch an eine Predigt, die ich mal zu Weihnachten hielt? Ich weiß nicht mehr, ob es letzte oder vorletzte Weihnachten war, mit dem Titel Unterm Weihnachtsbaum nur Gnade. Ja? Wie es für uns sein würde, wenn wir nur Gnade bekämen würden und wie viel wir damit anfangen könnten, einige mehr, andere weniger. Und nun will ich von diesen Gnadengeschenken sprechen, die Gott gibt. Also wenn Gott uns unter dem Weihnachtsbaum Geschenke legen würde, dann würde dort tatsächlich Gnadengeschenke stehen. Denn dieses Wort, das in einigen Bereichen der Bibel, wo es um die Gaben geht, benutzt wird, heißt einfach Gnadengeschenke. Ja, das sind Gnaden. Das sind Gaben, die Gott gibt aus Gnaden. Ich habe ja letztes Mal davon gesprochen, unter anderem, dass Jesus uns befreit hat, dass er in alle Himmel gegangen ist, nachdem er auf dieser Tiefe der Erde das Erlösungswerk für uns vollbracht hat. Und er hat den Menschen Gaben gegeben. Er ist der König, der die Macht hat über allem in der Welt. Und er hat auch die Macht, mit dir zu tun, was er will. Das heißt, er hat dich herausgezogen, wenn du wiedergeboren bist, wenn du bekehrt bist, hat er dich herausgezogen aus dem Machtbereich des Satans. Die Fesseln, mit denen der Satan uns festgehalten hat, sind die Sünden. Und dann hat er uns nicht einfach frei laufen lassen, sondern in sein eigenes Reich gestellt. Kolosser beschreibt das so wunderbar, Kolosser 1. Er hat uns herausgerissen aus dem Machtbereich des Satans aus diesem finsteren Reich und hat uns hineingestellt in Jesu herrliches Reich. Aber wir bleiben Jesu untertan. Wir bleiben Sklaven. Wir sind jetzt bloß nicht mehr Sklaven des Teufels, sondern wir sind jetzt Sklaven von Jesus Christus. Und wir sind uns, denke ich, darin alle einig, ein Sklave Jesu zu sein, ist wirklich viel, viel schöner. Es ist das Gleiche wie Gottes Kind zu sein. Und selbst wenn Kinder gute Eltern haben und ihren guten Eltern gehorchen müssen und nicht immer tun dürfen, was sie sagen, was sie wollen, wird keines dieser Kinder sagen, ich werde versklavt. Ja? Auch wenn sie tun müssen, was die Eltern sagen, weil es einfach ein ganz anderes Verhältnis ist. Und heute geht es eben um genau das. Du bist ein Sklave und Gott gibt dir eine Position in seinem Reich, er gibt dir Gaben, er gibt dir Geschenke und er stellt dich mit diesen Geschenken dorthin, wo er will. Und keiner von uns kann sich diese Gabe aussuchen. Er bestimmt, was wir bekommen und wohin er uns stellt, ob wir in Deutschland oder in Spanien sein müssen oder in Dänemark oder in Kanada, Iran, Syrien oder sonst irgendwo. Gott bestimmt, wo wir hinkommen. Und selbst wenn wir sagen, die meisten von uns leben hier in Deutschland und brauchen nicht fürchten, hier weggeschickt zu werden, zumindest noch nicht, wir haben auch hier einen Platz in dieser Gemeinde. Und nicht jeder hat einfach eine Gabe, die er vielleicht gerne hätte. So, ich möchte heute also über drei Punkte sprechen, wobei es werden nur zwei sein, wegen der Zeit her. Mir ist es aber wichtiger, dass wir das etwas gründlicher machen. Ich möchte heute einmal über die Geschenke sprechen, die Gott uns gibt. Das ist Punkt 1, Geschenke. Und ich wünsche mir, dass ihr das jetzt alle behaltet. Dann will ich als zweites über die Absichten sprechen, die Gott hat. Also warum hat er uns diese Geschenke gegeben? Welche Absicht hat er damit? Ich verrate euch schon mal so viel, es ist nicht nur einfach Wellness, Wohlbefinden, gut fühlen, sondern er hat eine ganz bestimmte Absicht damit. Und das Dritte ist das Ziel. Was soll am Ende damit erreicht werden? Wir könnten vielleicht das ein Beispiel nehmen, wenn jemand ein Auto hat, das ganz fahrtüchtig ist oder fahrtüchtig wäre, hätte es denn Räder. Aber es ist ein Auto, das eben auf dem Pflaster steht und keine Räder hat. Sonst funktioniert alles. Und wenn er jetzt ein Geschenk bekommt, Räder mit guten Reifen, dann ist das Geschenk die Räder. Die Absicht hinter diesem Geschenk steht, Du sollst ein funktionsfähiges Auto haben. Und das Ziel, das dahinter steckt, ist, du sollst mobil sein, selbstständig überall hin und her fahren, ohne dass man dich immer fahren muss. Ja? Geschenk sind die Räder. Die Absicht ist ein heiles Auto oder vollständig, müsste man vielleicht sagen. Und das Ziel ist, mobil bleiben. Oder wir könnten mal ein ganz anderes Bild nehmen aus dem Sport. Da gibt es ja so ein paar Fußballclubs immer, die chronisch Probleme haben, irgendwie hochzukommen oder mal ja und mal nicht sind. Ja, nehmen wir zum Beispiel einmal den Hamburger SV, der in der zweiten Liga ist und der hoch möchte. Stell dich einmal vor, Wolfsburger haben in letzter Zeit auch richtig Schwierigkeiten, ne? Die bräuchten das auch mal. Die FIFA würde ihnen sagen, wir geben euch die vier, Gott, ich rede heute über vier Geschenke, merke ich das gleich. Wir geben euch die vier besten Spieler aus den europäischen Ligen. Ja, was würden da so für Namen kommen? Was stellt ihr euch vor, wenn die vier Männer kommen? Ja, ich weiß, ihr habt das mit dem Auto. Für euch ist das Beispiel mit dem Auto und für die anderen ist jetzt das Beispiel mit dem Fußball. Da würden vielleicht so ein Messi kommen und ein Mbappé und Griezmann oder wie sie alle heißen. Ja, da würden wir uns vorstellen, da kommen schon einige richtig hochkarätige Namen zu diesem Hamburger SV. Das sind die Geschenke. Das Ziel ist natürlich nicht, dass die einfach dort spielen, dass die Absicht Gottes, Entschuldigung, nicht die Absicht Gottes, die Absicht der FIFA wäre dann, sie sollen viele Tore schießen. Und das Ziel mit diesen vielen Toren ist natürlich die Meisterschaft in der Champions League. Ja? Also dann steigen sie auf und werden Erster und können dann in der Champions League mitmachen und so weiter. So ungefähr ist es vom Prinzip her, worüber wir heute reden. Es gibt ein Geschenk Gottes an uns. Gott hat eine Absicht mit diesem Geschenk. Etwas, was wir tun sollen, so wie der HSV Tore schießen soll oder Wolfsburg. Und das Ziel ist aber gewinnen. Das Ziel ist Erster zu sein, vollkommen zu sein. Das ist das eigentliche Ziel. Lasst uns heute über diese Geschenke und über die Absicht reden. Das Ziel werde ich erwähnen, aber da wird nicht mehr die Zeit sein. Das ist auch nicht schlimm, weil der Epheserbrief so viel über dieses Ziel spricht, dass man darüber extra reden muss. Lesen wir einmal in Vers 11. Epheser Kapitel 4, Vers 11. Da lesen wir von diesen Geschenken. Das ist Jesus Christus. Ja? Hier steht, das Er steht für Jesus Christus. Das können wir aus dem Zusammenhang sehen. Er hat etliche als Apostel gegeben, und dieses Wort gegeben heißt geschenkt. Das ist das gleiche Wort, das man für schenken, für geben, für verleihen benutzt. Er hat etliche als Apostel gegeben, etliche als Propheten, etliche als Evangelisten, etliche als Hirten und Lehrer. Nun, bevor wir uns darüber genauer Gedanken machen werden, was sie denn tun sollen, wollen wir uns diesen Geschenken zuwenden. Das erste ist ja immer so, wenn unterm Tannenbaum ein Geschenk liegt, meistens ist es doch verpackt, oder? Also meistens sieht man es nicht sofort, was es ist. Und wir sehen, ob es rund oder viereckig verpackt ist, ob es platt oder hoch ist. Manchmal ist es schön verpackt, manchmal ist es einfach nur ein grauer Karton. Wie auch immer. Das Erste, was wir machen, ist, wir packen aus. Wir gucken es uns erst einmal an. Und dann bauen wir es zusammen oder benutzen es oder fragen uns, was soll ich jetzt damit machen? Nun, lasst uns diese Geschenke, ich will mal sagen, aufpacken. Ich will, bevor ich etwas mehr über diese Gaben rede, einmal kurz zurückgehen, bevor Gott die Welt geschaffen hat. Ich muss es deswegen machen, damit ihr die rote Linie der Heilsgeschichte Gottes seht, wo diese Geschenke hineinkommen. Bevor Gott die Welt geschaffen hat, bevor du und ich da waren, bevor wir uns bekehrt hatten, hat Gott schon vorherbestimmt, so lehrt Epheser 1,6, aber auch in Römer 8, hat Gott vorherbestimmt, also nicht sich gewünscht, sondern bestimmt, dass diejenigen, die er erwählt hat und die gerettet sind, dass all diejenigen, die gerettet wurden, die sich bekehrt haben, die Sohnschaft bekommen. Also so werden, wie Jesus Christus ist. Und diese Linie, diese Absicht Gottes müssen wir im Auge behalten, wenn wir heute über diese Geschenke reden. Denn die Geschenke gab Gott uns, um genau das zu erreichen. Gott hat also gesagt, alle Gläubigen, die an Jesus Christus glauben werden, die sollen so werden von ihrem ganzen Wesen her, von ihrem Charakter, wie Jesus Christus ist, wie mein Sohn ist. Wenn ich sie adoptiere als Kinder Gottes, und Gott hat uns adoptiert, das ist, was Epheser 1,5 und 1,6 lehren, wenn er uns adoptiert hat, dann sollen wir bitte auch göttlich leben. Wenn du schon ein Königskind, ein Gotteskind bist, dann lebe bitte so wie ein Gotteskind und wie ein Königskind. Als würdest du ein Bruder von Jesus Christus sein. Also Gott hat diese Absicht mit uns. Gott möchte jetzt, nachdem du gerettet wurdest, dass du verändert wirst. Wer von euch ist heute, als er sich fertig gemacht hat zum Gottesdienst oder vielleicht auch früher am Tag, vielleicht auch schon gestern, aber wer von euch hat vor diesem Sonntagsgottesdienst diese Absicht im Kopf gehabt, ich möchte heute verändert werden. Ein Stück mehr, wie Jesus Christus ist. Ich würde beinahe behaupten, vielleicht darf ich das sogar richtig behaupten, die meisten von euch haben sich nicht darüber Gedanken gemacht. Eigentlich wissen wir, dass wir verändert werden sollen in das Bild Jesu. Das ist nicht neu, das habe ich heute nicht erst zum 5. Mal gesagt. Aber wir denken nicht daran. Im Alltag sowieso nicht. Na, ab und an wird es uns bestimmt einfallen, aber es ist nicht so regelmäßig und vor dem Gottesdienst dann häufig erst recht nicht. Aber was ihr tun solltet, ist es, bevor ihr zum Gottesdienst geht, mit dieser Absicht zu kommen, ich gehe heute zum Gottesdienst nicht, weil es dran ist, sondern ich will jetzt verändert werden. Heute. Durch die Predigt. Und wenn das nicht geschehen ist, weil die Predigt zu schlecht war, dann geh bitte zum Prediger hin und sag ihm das, dass du dein Problem hast. Irgendwie kommt bei dir nicht so viel an. Dann müsst ihr das sagen. Nicht immer liegt es an dem Zuhörer, manchmal liegt es auch am Prediger. Vielleicht sogar viel. Aber ihr als Zuhörer müsst dieses Ziel haben. Gut, das war jetzt ein Einschub. Lass uns zurückgehen zu Gottes Absicht. Gott will also, dass wir verändert werden in sein Bild. Und damit das geschieht, gibt er der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer. Ja? Vier Gruppen, oder wenn man Hirten und Lehrer auseinander nimmt, dann sind es fünf Gruppen. Darüber werde ich später sprechen. Die gibt Gott der Gemeinde. So, und nun stellen wir uns den HSV vor, wie die FIFA diese Menschen sagt und sagt, am 25. Dezember bekommt ihr dieses Geschenk von der FIFA. Nun stehen dort alle Fans vom HSV oder von Wolfsburg und sie erwarten wen? Na, natürlich solche Namen wie Mbappé und Griezmann und Messi und so viele verschiedene Namen. Und was ankommt, ist ein Paket. DIN A4 Größe, 10 cm dick. Keiner von diesen Fußballspielern. Ein Paket. Also die wollen uns doch wohl nicht weismachen, dass die dort reinpassen. Und wir packen das Paket auf. Und was glaubt ihr, was ist da drin? Eine Anleitung, wie man diese Spieler macht. Naja, also in Wirklichkeit ist es ja so, dass man dafür die Trainer nimmt, ne, und hofft, die haben irgendwie eine Idee, wie man aus den Spielern eben das macht. Aber was Gott tut, ist tatsächlich, er schickt uns nicht Menschen in unsere Gemeinde, die das Ganze tun und sind und können, oder Engel, sondern Gott befähigt Menschen, das heißt, er gibt in ihnen hinein eine Begabung und eine Anleitung, wie die Menschen sein müssen, damit sie so sind wie Jesus Christus, damit sie so werden, damit sie so erbaut werden, also damit sie so Stück für Stück hochgebaut werden zu diesem vollkommenen Bild, wie Jesus Christus ist, mit ihrem ganzen Verhalten. Und damit das passieren kann, damit die Gemeinde weiß, wie muss man Menschen so ausbilden, so zurüsten, ist das Fachwort im Glaubens, also das religiöse Fachwort, hätte ich mal gesagt. Wie man das machen muss, braucht man eine Anleitung. Und diese Anleitung gibt es von den Aposteln, von den Propheten, von den Evangelisten und von den Hirtenlehrern. Und das ist es. Wenn Gott also sagt, ich gebe der Gemeinde Apostel, Propheten, Evangelisten, Hirten und Lehrer, dann heißt das, ich gebe der Gemeinde Menschen, die die Fähigkeit haben, im Bild gesprochen, die besten Spieler der Welt in ihrer Gemeinde auszubilden, damit sie jeden Kampf gewinnen. Natürlich nicht in der Fußball-Bundesliga und Champions-Liga, sondern in dem Kampfplatz dieser Welt mit den bösen Mächten. Also damit bei uns in der Gemeinde solche erstklassigen Christen gebildet werden, brauchen wir Apostel, Propheten, Evangelisten und Hirten und Lehrer. So, nun haben wir vielleicht schon die erste Schwierigkeit. Es mangelt uns an Aposteln. Stimmt's? Oder? Ah, Nastja schüttelt den Kopf. Sie scheint ja schon jemanden aus unserer Mitte ausgemacht zu haben. Nein, sie hat natürlich niemanden aus unserer Mitte ausgemacht, der Apostel ist. Wo sind unsere Apostel? Wo sind unsere Propheten? Hier sind sie. Blättert mal eine Seite zurück. Epheser Kapitel 2, Vers 20. Ihr seid auferbaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, während Jesus Christus selbst der Eckstein ist. Das Bild, das hier immer wieder benutzt wird, ist ein Bauen, ein Aufbauen. Wir sind wie ein Tempel, der gebaut wird. Jeder von uns wird erbaut, auferbaut, mehr in das Bild von Jesus Christus gebildet. Und Aposteln und Propheten haben das Wort Gottes geschrieben. Und in diesem Sinne haben wir sie heute immer noch. Aber lass uns das mal Stück für Stück machen. Wir wollen uns erst einmal die Frage stellen, was sind Aposteln? Dann, wer waren die Aposteln? Und was ist ihre Aufgabe, Kennzeichen? Und auch, ob es die heute noch gibt oder nicht. Das Gleiche werden wir mit den Propheten machen. Also Aposteln sind von ihrem Wortbedeutung her genommen, aus dem Griechischen, einfach nur bevollmächtigte Gesandte. Wir könnten also sagen, der Botschafter, der deutsche Botschafter in Spanien oder auch sonst irgendwo in der Welt, ist ein Gesandter der Regierung Deutschlands. Ja, er ist also der deutsche Apostel dort. Das nennen wir heute nicht mehr Apostel, aber so vom griechischen Wortbedeutung her ist es das, was es bedeutet. Und Jesus hat diese 12 Jünger, diese besonderen Jünger, es waren ja noch viele andere, die mit ihm immer liefen, aber diese 12 hat er ganz besonders ausgebildet und sie zu Aposteln benannt und sie ausgesandt in die Welt, seine Botschaft zu bringen. Diese Apostel hat Jesus dazu gebraucht, um die Offenbarung zu bekommen, und sie haben uns das Neue Testament geschrieben. Also größtenteils waren es sie. Wenn es jemand anders geschrieben hat, dann unter der Hand der Aposteln. Also Apostel im allgemeinen Sinn bedeutet einfach nur Gesandter, aber im speziellen Sinn ist es ein Gesandter von Jesus Christus. Und in diesem Sinn werden als Apostel in der Bibel immer nur diese 12 Apostel genannt, die 12 Jünger Jesu. Dazu kommt der Matthias, der als solcher benannt wurde, als Ersatz für Judas, und Paulus als Apostel der Heiden, der später von Christus selbst berufen wurde. Jesus ist ihm erschienen und hat ihn berufen. Eine besondere Aufgabe der Apostel war es, die Auferstehung Jesu zu bezeugen. Ihr könnt es in Apostelgeschichte 1 alles nachlesen. Und die Apostelgeschichte ist immer wieder voll davon, dass sie die Auferstehung Jesu bezeugt haben. Das sollten die Apostel tun. Und sie waren alle Augenzeugen von dem, was Jesus getan hat. Sie haben Jesus gesehen, haben Jesus als Auferstandenen gesehen und sie haben gesehen, was er getan hat. Das waren seine Apostel, seine Gesandten. Und Paulus, er versagt von sich selbst als eine unzeitige Geburt, hat eben nicht alles mitbekommen, was Jesus gelehrt und getan hat auf der Erde. Aber er hat Jesus nach der Himmelfahrt, hat er Jesus gesehen, wirklich gesehen, sodass er ein Augenzeuge von der Auferstehung Jesu Christi ist. Und auch er darf als Apostel gelten. Und das sagt er vielfach. Es gibt in der Bibel, wenn jetzt jemand noch sehr genau studieren wird, kann er sagen, Andreas, aber im Moment, da gibt es noch mehr Apostel. Und wenn man jetzt sehr, sehr genau und alles grammatisch korrekt mit Einzahl und Mehrzahl und so weiter und so fort dazu nimmt, kann man mindestens Barnabas noch als Apostel bezeichnen. Silas und Timotheus kann man als Apostel bezeichnen. Und dann gibt es noch mehrere andere Männer, die so in gewisser Weise als Apostel bezeichnet werden. Einige Übersetzungen schreiben hier nicht Apostel, sondern Gesandte hin, um zu unterscheiden, ob das richtig oder falsch ist, das sei mal dahingestellt. Was aber wichtig zu beachten ist, diese Männer werden niemals Apostel Jesu Christi genannt. Es gibt aber durchaus die Bezeichnung Apostel der Gemeinde. Also sie waren Gesandte einer Gemeinde, wie der Epaphroditus war es. Er war ein Gesandter der Gemeinde aus Kolossä, meine ich, von Philippa. Die Philipper hatten ihn gesandt, Epaphroditus. Und Paulus sagt, das ist euer Apostel, ja, also euer Gesandter. Sie waren nicht Apostel Jesu, nicht die Gesandten von Jesus, sondern die Gesandten der Gemeinde. Nun, um es kurz zu machen, können wir heute sagen, die Apostel Jesu Christi sind alle gestorben. Sie leben heute nicht mehr. Und sie wurden auch nicht ersetzt und nirgendwo sagt die Bibel, dass dieses Apostelamt weitergegeben wurde. Wenn man sagt, ein Gesandter der Gemeinde, wenn die Gemeinde jemanden sendet, um sie zu vertreten und wir wollen das Apostel nennen, gut, wenn du anfangen möchtest, Griechisch zu reden, kannst du gerne tun, aber es ist nicht das, was die Bibel im Allgemeinen mit Apostel, dieses spezielle Aufgabengebiet Apostel Jesu Christi meint. Nun, die Aufgabe der Apostel war es, die Zeugen der Auferstehung zu sein, die Grundlage des Glaubens zu legen, so wie wir das hier in Epheser 2,20 gelesen haben und wie Paulus es an die Korinther schreibt, in Kapitel 3, da sagt er, ich habe als ein weiser Baumeister den Grund gelegt. Das Fundament. Und jeder sieht zu, wie er darauf baut. Paulus als Apostel konnte die Grundlage der Lehre legen. Diese Grundlage der Lehre haben wir heute in der Bibel schriftlich. Das, was die Apostel damals mündlich getan haben, um ein Fundament zu bauen und zu sagen, das ist das, was Gott lehrt. Das ist Gottes Wort. Genau so, wie wir sagen. Mit Punkt und Komma und allem drum und dran. Auch wenn die damals keine Punkt und Komma hatten. So haben sie es aufgeschrieben, vom Geist Gottes inspiriert. Und so haben wir es heute. Als Übersetzung, die fehlerhaft sein kann, aber das Original ist nicht fehlerhaft und wir können das Original rekonstruieren. Zu 99,99%. Gut, eine weitere Aufgabe der Apostel war es, Gottes Offenbarung zu erhalten und auch zu verkünden. Wir lesen das in Epheser 3, 5 zum Beispiel. Da spricht Paulus von dem Evangelium, von dem Geheimnis des Christus, das in früheren Generationen den Menschenkindern nicht bekannt gemacht wurde. Jetzt aber ist es seinen heiligen Aposteln und Propheten durch den Geist geoffenbart worden. So, und damit sind wir bei den Propheten. Die Propheten hatten ähnliche Aufgaben, Auch sie haben die Grundlage des Glaubens gelegt. Auch sie haben Gottes Offenbarung erhalten und verkündet. Um das noch einmal etwas zu klären, was Propheten überhaupt sind. Mit dem Propheten zusammenhängend ist auch das Weissagen. Denn Weissagen bedeutet wörtlich übersetzt prophetisches Reden. Ja, das ist auch das Wort. Prophet im Griech, das kommt aus dem Griechischen. Das ist so, Prophet ist Griechisch, auch wenn es verdeutscht ist. So, was ist denn prophetisches Reden überhaupt? Was tun die Propheten? Was machen sie? Nun, wir reden dort immer schnell von einem Vorhersagen. Sie sagen etwas, was in Zukunft kommen wird. Das ist durchaus oft gegeben, aber es muss es nicht sein. Prophetisches Reden im biblischen Sinn bedeutet, ich erkläre das jetzt von dem Nikolai Rempel, der das so in einer seiner Predigten genannt: Gott befähigt Menschen, Geschehnisse der Gegenwart im Licht Gottes zu deuten. Ich wiederhole das nochmal. Prophetisches Reden im biblischen Sinn bedeutet, Gott befähigt Menschen, Geschehnisse der Gegenwart im Licht Gottes zu deuten. Das ist das, was Propheten hauptsächlich gemacht haben. Die meisten Inhalte der Prophetenbücher im Alten Testament ist nichts anderes als das, was Mose geschrieben hat, manchmal auch was frühere Propheten schon gesagt haben, in dem Licht der damaligen Gegenwart zu deuten. Und nur manchmal haben die Propheten tatsächlich etwas völlig Neues vorhergesagt. Weissagung bedeutet, ich zitiere wieder den Nikolai Rempel, jemand bekommt aufgrund einer Offenbarung die Weisheit, in der aktuellen Situation Weisung zu geben, was jetzt göttlicher Wille ist. Also nochmal, Weissagung bedeutet, jemand bekommt aufgrund einer Offenbarung die Weisheit, in der aktuellen Situation Weisung zu geben, was jetzt göttlicher Wille ist. Ja, und die zwei Elemente des prophetischen Redens sind eben Offenbarung und daraus folgend, wenn man diese Offenbarung bekommen hat, die Befähigung, diese Offenbarung klar zu reden, in die Gegenwart hineinzureden. Die große Frage, gibt es heute noch Apostel oder Propheten, müssen wir mit einem klaren Jein beantworten. Ich hatte das schon gesagt bei den Aposteln. Apostel Jesu Christi gibt es heute nicht mehr. Und es gibt in der gesamten Bibel und auch aus dem, was wir so um uns herum sehen und hören, nichts mehr, was darauf hindeutet, dass es diese Art von Aposteln gibt. Wir haben aber das, wozu sie da waren, die Grundlage, das Fundament der Heiligen Schrift zu legen, das haben wir schriftlich, das haben wir immer noch, das Fundament haben wir. In dem Sinne ist ihre Lehre, die uns heute belehrt, sie ist da, auch wenn sie leibhaftig nicht anwesend sind. Aber diese, wie soll ich sagen, die Bedienungsanleitung, ja, die ist da. Apostel im Sinne von, dass eine Gemeinde sagt, das ist unser Gesandter, ist sprachlich nicht im Gebrauch. Wenn man es ganz haarspalterisch genau haben möchte, meinetwegen, Gesandte gibt es heute immer noch. Propheten, nun, ich denke, Propheten, die von Gott eine Offenbarung bekommen, zusätzlich zu dem, was in der Bibel steht, also was über die Schrift hinausgeht, kann es nicht mehr geben, weil wir die Bibel als abgeschlossenes Buch betrachten können, dürfen und müssen. Die Bibel ist ein abgeschlossenes Buch. Insofern wird es keinen Propheten mehr geben, der aufsteht und neue Offenbarungen Gottes von sich gibt. Eine Parallele im Alten Testament, nachdem das Alte Testament abgeschlossen war mit dem Propheten Malachi, stand 400 Jahre lang kein Prophet mehr auf. Aber die gesamte Heilige Schrift war ja noch nicht fertig. Da kam ja noch das Neue Testament, also die Zeit von Jesus. Das haben dann die Apostel geschrieben. Oder wenn es nicht die Apostel waren, dann waren es Leute, die mit den Aposteln sehr eng zusammengearbeitet haben, wie zum Beispiel Markus oder Lukas, die alle unter den Fittichen der Apostel gearbeitet haben. Oder auch Judas war nicht der Apostel, sondern das war der Bruder Jesu, der das geschrieben hat. Auch Jakobus war sehr wahrscheinlich nicht ein Apostel Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hat, sondern der Bruder von Jesus, also der leibliche Bruder. Sie mögen alle Propheten gewesen sein, in einem gewissen Sinn. Da bin ich überzeugt, sie waren es. Sie haben Offenbarung bekommen, sie haben sie niedergeschrieben. Aber wenn wir jetzt die Definition von vorhin nehmen und sagen, ein Prophet ist jemand, der eine Offenbarung bekommt und sie in unsere Gegenwart hineinspricht, was es für uns bedeutet und Weisung für uns heute gibt, dann könnten wir ja sogar sagen, so manch ein Prediger könnte ein Prophet sein, oder? Er kriegt die Offenbarung nicht, weil er einen Engel zu sich reden hört. Aber das ist diese Offenbarung hier, also nichts Neues, sondern etwas, was er hat in der Bibel und ihm wie ein Licht aufgeht. Und er sagt, das ist es, was es für heute bedeutet. In dem Sinne würde ich sagen, sollten wir nicht so pauschal sagen, Propheten gibt es heute nicht. Ich glaube schon, dass man das vielleicht doch nicht unbedingt als Propheten sehen sollte und in einem gewissen Sinne wird es, also in diesem engeren Sinne, wird es Propheten heute zur Zeit nicht mehr geben. Aber nicht deswegen, weil es absolut abgeschlossen ist. Wir wissen von mindestens, dass diese zwei Zeugen, von denen in der Offenbarung geschrieben wird, die am Ende dieser Zeitalter kommen werden, die werden als Propheten bezeichnet. Sprich, wir erwarten noch Propheten. Und insofern können wir nicht sagen, Propheten gibt es nicht mehr, die Bibel. Ja, vielleicht gibt es heute keinen mehr in diesem engeren Sinne. Aber es werden noch mal Propheten kommen. Und vielleicht ist der ein und andere, hat er hier und dort einmal ein prophetisches Wort, das er der Gemeinde Gottes mitgeben kann. Und in diesem Sinne will ich nicht behaupten, dass es die nicht mehr gibt. Aber in dem engeren Sinne, als solche, die Vorhersagen treffen, dass Gott ihnen offenbart hat, es wird das und das passieren, das ist wahrscheinlich eher wirklich die Ausnahme. Aber wir wollen Gott nicht eingrenzen und sagen, Gott macht keine Propheten und er wird es auch nicht mehr tun, denn wir haben in der Bibel keinen Hinweis darauf, dass es keine Propheten mehr geben wird. Ja, was wir aus der Bibel lediglich haben, ist, dass das Wort Gottes, das Neue Testament, ist abgeschlossen. Und wenn es einen Propheten gibt, der aufsteht und sagt, ich habe etwas hinzuzufügen, dann ist das ein falscher Prophet. Das können wir mit Sicherheit sagen. Nun, was gab er sonst noch? Er gab Evangelisten. Das dritte Geschenk, das wir auspacken können, ist Evangelisten. Wir wissen, glaube ich, was Evangelisten sind. Ja, das sind Menschen, die die gute Botschaft von dem Reich Gottes, die gute Botschaft, dass Jesus für uns gestorben ist und wir in ihm die Erlösung haben, diese gute Botschaft bringen sie zu Ungläubigen. Sowohl zu den Nachbarn oder zu den Ungläubigen, die unsere Gottesdienste besuchen, als auch zu den Ungläubigen ganz weit weg in die letzten Ecken dieser Erde. Das sind Evangelisten. Sie bringen die gute Botschaft zu den Ungläubigen. Und im Gegensatz dazu sind die Hirten und Lehrer diejenigen, die das Wort Gottes, diese gute Botschaft mit dem ganzen Inhalt, mit der ganzen Grundlage der Apostel und Propheten in der Gemeinde aufbauen und dort lehren. Durch verschiedene Arten. Die Bibel gebraucht verschiedene Worte für Hirten, Älteste oder auch Aufseher, kann man austauschen, ist alles das Gleiche. Sie bezeichnen unterschiedliche Schwerpunkte von diesem einen Amt, ob es nun ein Hirte ist, lateinisch Pastor, ob es ein Ältester ist, Presbyter im Griechischen, von dort kommen diese Presbyter-Leute. Oder ob es ein Aufseher ist, ein Bischof aus dem Griechischen, hat die Kirche auch wieder verwandelt, was es bedeuten soll, Bischof. Deswegen gebrauchen wir diese Worte eher nicht mehr, sondern wir sprechen von Ältesten, am meisten oder Hirten, kann man sagen, Pastor. Das sind zwei solche, die Gott heute immer noch als leibhaftige Menschen gibt. Dem einen gibt er die Fähigkeit zu evangelisieren, es besonders schön und klar den Ungläubigen deutlich zu machen, was es heißt, dass Jesus für uns gestorben ist, was diese gute Botschaft ist. Und dem anderen gibt er die besondere Fähigkeit, den Glaubenden etwas sie zu lehren, sie zu weiden, ihnen zu sagen, was nötig ist, wie dies zu verstehen ist und wie jenes getan werden muss. Und damit möchte ich zu dem zweiten Hauptpunkt überleiten, dem Zweck. Oder, wie ich es genannt habe, die Absicht. Die Absicht. Erstens, das waren die Geschenke. Die zweite Frage, die wir uns heute stellen, ist die Absicht. Welche Absicht verfolgt Gott denn damit? Warum hat er überhaupt uns die Apostel und Propheten gegeben, auch wenn die heute nicht mehr leben, aber ihre Worte sind uns erhalten? Und warum gibt er uns heute immer noch die Evangelisten und die Lehrer und Hirten in der Gemeinde? Was beabsichtigt er? Nun, gute Stürmer, wenn sich eine Mannschaft gute Stürmer holt, dann beabsichtigen sie damit, viele Tore zu schießen, zu gewinnen. Ihr Ziel ist, möglichst hoch in die Tabelle zu klettern. Wenn jemand einem Reifen schenkt, Räder, für dieses heile Auto ohne Räder, dann ist das Geschenk die Räder, aber die Absicht ist ein fahrendes Auto. Damit das Ziel erreicht werden kann, er kann alleine überall hinfahren, muss nicht mehr gefahren werden. Und wenn Gott uns Geschenke gibt, dann hat er auch eine Absicht damit. Wisst ihr, was das ist? Das solltet ihr. Die Gemeinde aufbauen. Ja. Nein. Ja. Das ist schon richtig, aber da gibt es noch vorher eine Zwischenstufe. Denn das Erbauen der Gemeinde, das Erbauen der Gemeinde ist nicht in erster Linie die Aufgabe der Hirten und Ältesten. Das kommt noch eine Stufe später. Ja, und wer soll dann die Gemeinde bauen?
Die Heiligen, die Auserwählten.
Wer ist das? Also Stefan sagt, die Heiligen, die Auserwählten sollen die Gemeinde erbauen. Wer ist das? Darf ich fragen, wer das hier im Raum ist? Menschen, ja, aber wer sind diese wiedergeborenen Menschen? Hebt mal alle die Hand auf, die ihr Wiedergeborenen seid. Ihr seid diejenigen, die die Gemeinde erbauen sollen. Nicht ich. Ah, doch, ich bin ja auch wiedergeboren. Ich auch. Ja, Doppelbelastung, richtig. Die Hauptaufgabe, einander zu erbauen, ist nicht in erster Linie die Aufgabe der Ältesten in der Gemeinde und der Lehrer in der Gemeinde, sondern ihr alle seid dafür verantwortlich, mit jeder mit der Gabe, die ihr bekommen habt, einander zu erbauen. Und diese Erbauung dient der Veränderung, damit wir verändert werden in das vollkommene Bild von Jesus Christus. Wie gesagt, das ist so wichtig, dass wir uns darüber nochmal extra 1, 2, 3, 4, 5 Gottesdienste unterhalten werden. Ich weiß es noch nicht. Und was machen jetzt die Lehrer? Wozu sind die dann jetzt besonders gut? Und die Hirten und die Evangelisten und die Bibel mit Apostel- und Prophetenschriften? Wozu sind die jetzt besonders gut, wenn die nicht die Hauptsächlichen sind, die erbauen? Bitte? Ja, so ähnlich. Die Bibel sagt hier, zurüsten. Sie benutzt das Wort zu Vers 12. Lasst uns das mal gemeinsam lesen. Also er hat uns all diese leitenden, diese lehrenden Begabungen, begabten Männer gegeben, nicht nur Männer, sondern auch Frauen. Ja, auch Frauen können Evangelistinnen sein. Sie können Prophetinnen sein. Auch sie können Lehrer sein. Das Einzige, was ich noch nie irgendwo gehört habe, wo die Bibel wirklich nichts zu sagt, ist eine Apostolin. Das ist mir völlig fremd, aber Prophetinnen gab es. Auch Frauen können es sein. Frauen sollen nicht die Gemeinde leiten. Sie sollen nicht in der Gemeinde von vorne lehren, aber sie können zu Hause lehren. Sie können in Frauenkreisen lehren. Sie können in der Nachbarschaft evangelisieren oder auch mit ihrem Mann oder auch alleine als Einzelstehende irgendwo hingehen und als Evangelistinnen arbeiten, als Missionare. Aber all diese hat Gott gegeben, also uns diese Geschenke gegeben zur Zurüstung der Heiligen, Vers 12 lese ich, für das Werk des Dienstes, für die Erbauung des Leibes des Christus. Das bedeutet, Gott gab diese lehrenden Funktionen, damit die Heiligen zugerüstet werden, also ausgebildet werden. Sie sollen ausgebildet werden. Wozu sollen sie ausgebildet werden? Für das Werk des Dienstes. Das heißt, ich und alle die anderen, die mit mir lehren, sind von Gott dazu bestimmt, nicht nur dazu bestimmt, sondern auch euch geschenkt als Geschenk, euch auszubilden, damit ihr eure Dienste, eure guten Werke tun könnt. Und das Ergebnis dieser guten Werke soll die Erbauung des Leibes des Christus sein, also die Erbauung der Gemeinde. Und das Ziel dieser Erbauung, Vers 13, bis wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen, zur vollkommenen Mannesreife, zum Maß der vollen Größe des Christus. Und das hört sich ganz genauso an, als würde der HSV in 2 Jahren Champions League-Sieger werden, was sehr unwahrscheinlich ist. Und das ist genau das, was Gott von uns möchte. Und es beginnt mit diesen Geschenken. Und weil wir heute vor Weihnachten stehen, werde ich mit diesen Geschenken enden. Aber ich möchte euch mit auf den Weg geben, die Absicht Gottes, weshalb er diese Geschenke der Gemeinde gegeben hat, also diese Geschenke des Lehrens, einen Hirten zu haben, einen Ältesten zu haben, Evangelisten zu haben oder auch die Apostel und Propheten im Wort zu haben, wenn wir sie auch nicht leibhaftig als Männer hier bei uns haben, ist dazu da, dass ihr vorbereitet werdet für das Werk des Dienstes. Ihr sollt ausgebildet werden für das Werk des Dienstes. Ja. So, und damit ich mich für das nächste Mal gut vorbereiten kann, noch einmal eine Frage an alle. Wenn ich eine besondere Aufgabe habe von Gott, euch vor Gott, und das verantworten muss, auszubilden für euer Werk des Dienstes, welche Gaben habt ihr alle, für die ich euch ausbilden müsste, dass ihr sie besser tun könnt? Was würde passieren, wenn wir jetzt einmal die Reihe durchgehen, durch von jedem seine Geistesgabe erfrage? Es gibt eine Statistik, die sagt, dass 80% der evangelikalen Gläubigen, also sozusagen der echten Gläubigen, mehr oder weniger, nicht wissen, was sie für eine Gabe haben. Das ist traurig. Und ich glaube, ein großes Problem, warum sie das nicht wissen, liegt in den Lehrern und Hirten. Die lehren darüber nämlich nicht viel und klären nicht auf, was das ist und wie man das macht. Und wenn jemand nie zur Schule gegangen ist und nie gefördert wurde und er nie etwas ausprobiert hat, woher soll er wissen, wo seine Fähigkeiten sind und welcher Beruf ihm so richtig gut liegt? Er wird es wohl kaum wissen. Insofern braucht ihr mir jetzt noch nicht schriftlich sagen, was für Gaben ihr habt, aber ich werde sie demnächst erfragen. Mündlich oder schriftlich, ihr könnt euch darauf verlassen. Früher oder später ist jeder dran. Nicht nächste Woche. Und auch nicht zum Ende dieses Jahres. Ja? Aber das ist mein Ziel. Das ist mein Ziel. Ich werde selber noch darin forschen, dass jeder erfährt und herausfindet, was ist seine Gabe. Die Bibel sagt uns an vielen Stellen, dass jeder eine hat. Aber welche ist es, die ihr habt? Nun, ich kann euch vielleicht so viel schon mal verraten. Es ist nicht Etwas, was ihr gelernt habt. Kann sein, aber meistens ist es das nicht. Es ist nicht etwas, was euch Spaß macht. Es kann sein, dass es euch auch Freude macht und ihr das gerne tut, aber einfach nur die Tatsache, dass ich etwas gerne tue, ist noch kein Hinweis darauf oder kein Beweis dafür, dass es eine Gabe Gottes ist. Wenn ihr eine natürliche Begabung habt für etwas, wenn jemand zum Beispiel viel und gerne redet und er kann auch so richtig gut quasseln, heißt es noch nicht, dass er die Gabe des Redens hat. Ja, in gewisser Weise ja, aber nicht die Geistesgabe. Es ist also doch ein bisschen schwieriger, das wirklich herauszufinden. Und etwas, was wir, ein Handwerk, das wir beherrschen, sei es das Musizieren, das Komponieren, das Operieren, das Mechanikasieren, also Mechaniker sein und was auch sonst immer. All diese Dinge, was wir handwerklich gelernt haben, was wir vom Kopf her gelernt haben, ist nicht automatisch unsere Geistesgabe. Meistens eher sogar nicht. Nun, darüber werde ich eben später reden. Aber ich muss es wissen, wenn ich mit dafür verantwortlich bin, die ganze Gemeinde zuzurüsten für dieses Werk des Dienstes. Es gibt aber auch Werke des Dienstes und damit möchte ich euch gerne entlassen. Gerade zu Weihnachten. Werke des Dienstes, die jeder tun muss und kann, auch wenn einige eine besondere Begabung, eine besondere Geistesgabe dafür haben. Und darin zeichnet es sich auch aus, dass Gott oft Geistesgaben gibt von Dingen, die jeder können und tun muss, aber es gibt eben einige, die können es besonders gut. Zum Beispiel barmherzig sein. Es gibt die Gabe der Barmherzigkeit, aber barmherzig sein müssen alle Christen. Geht in die Weihnachtszeit und seid barmherzig miteinander. Oder die Gabe der Hilfeleistungen. Helfen sollte doch jeder, oder? Wir können doch nicht den anderen in seiner Hilflosigkeit alleine lassen. Und doch gibt es einige, die die besondere Fähigkeit, die Geistesgabe des Helfens haben. Aber ich möchte euch alle auffordern, geht in die Weihnachtszeit und seid hilfsbereit. Helft. Und das Gleiche auch mit dem Evangelium weitersagen. Auch wenn es die speziellen Evangelisten gibt, sind wir alle aufgerufen, über unsere Hoffnung, die wir in Jesus Christus haben, Zeugnis abzulegen und den Menschen von Jesus zu erzählen. Ich möchte euch auffordern, so gut ihr es immer könnt, geht in die Weihnachtszeit und gebt die gute Botschaft in dem Kommen Jesu Christi weiter. Amen. Lasst uns noch beten. Ihr dürft sitzen bleiben. Unser allmächtiger Gott und Vater im Himmel, du bist ein Gott, der über alle Maßen reich und mächtig ist. Und deine Pläne mit uns Menschen sind so überaus groß, so gewaltig, dass wir wirklich nicht ein Teil davon erfassen können. Und je mehr wir auch nur von unserer kleinen Position aus sehen, von deiner Größe, umso mehr können wir staunen. Und obwohl du derjenige bist, der uns am allerbesten verändern kann und es auch tust mit deinem Geist, hast du dennoch uns sündige Menschen wie dem Simson, der so nutzlos war, und dennoch hast du ihn so gut gebraucht und so kannst du auch uns nutzlose Menschen mit all unseren Sünden und Fehlern gibst du besondere Gaben, die wir dazu gebrauchen können und sollen, um einander zu dienen, einander zu erbauen, um einander dir ähnlicher zu machen. Das ist ein großartiges Werk, das du mit uns tust, Vater. Das ist herrlich, das ist wunderbar. Und ich will dich bitten, dass du uns darin hilfst, hilfst zu verstehen. Ich bitte dich, dass du jeden aus unserer Gemeinde, jeden Gläubigen, der hier ist, auch wenn er nicht in unserer Gemeinde ist, zeigst, welche Gnadengabe du ihm gegeben hast. Du willst, dass er sie auslebt. Wir müssen wissen, was wir haben, damit wir sie ausleben können. Ich bitte dich, zeig es uns. Vielleicht können wir auch einander helfen, es zu erkennen. Ich bitte bitte dich auch für mich, für Stefan und Daniel, die wir eine besondere Verantwortung für das Lehren haben, dass du uns ganz besonders damit ausrüstest, mit der Fähigkeit zu erkennen, was du in deinem Wort sagst, um die Gemeinde darin auszubilden, wie sie einander, diesen Dienst da aneinander ausüben können. Was es bedeutet, ihren Dienst zu tun. Schenk uns diese besondere Gnade dafür. Ich möchte gerne, dass du in unserer Gemeinde wirklich geehrt und verherrlicht wirst und nicht nur in der Gemeinde, sondern auch über die Gemeinde hinaus in die Umgebung, dass dein Licht hell leuchtet von unserer Gemeinde aus, damit unsere Gemeinde wächst und du weißt, dass uns noch ganz, ganz viel fehlt, um wirklich eine vorbildliche, starke Gemeinde zu werden, die dich ehrt, die ein helles Licht emporleuchten lässt in dieser Stadt. Aber du kannst das machen. Dich bitte ich darum, Vater, in Jesu Namen. Amen.